Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und heute habe ich einen Unternehmer zu Gast, der bei ein paar der bekanntesten Digitalfirmen unserer Zeit Karriere gemacht hat, um dann, überraschend für viele, bei einem sehr alten Verlag mit dem Namen Wer liefert was zu landen, obwohl ihm viele Freunde, wenn ich das richtig gelesen habe, damals davon abgeraten haben, warum er den Schritt trotzdem gegangen ist und heute glücklich ist, CEO des Hamburger Konzerns Visible zu sein. Darüber will ich jetzt mit Peter F. Schmidt sprechen und natürlich wird es um die Frage gehen, was der Hamburger Hafen und Visible gemeinsam haben, Stichwort China, und es wird um viele alte Bekannte gehen, um viele Namen von eBay bis Parship, die alle schon mal gehört haben und bei denen mein heutiger Gast gearbeitet hat. Erste Frage ist natürlich, Ihr Name ist ein schöner Name, aber auch ein Problem. Kann das sein? Weil es viele gibt, die so heißen und die Karriere gemacht haben. Wir erinnern uns vor allen Dingen an den Designer Peter Schmidt zum Beispiel. Ne?
Absolut, stimmt.
Deshalb auch das F. Deshalb haben Sie auch das, haben Sie gesagt, ich muss das F haben, damit ich mit dem in Hamburg nicht verwechselt werde?
Ja, also das F rührt eher daher, dass meine Eltern noch was Schlimmeres getan haben. Die haben mich nach meinem Vater benannt und dann wird es noch schwieriger, wenn der auch so heißt. Und deshalb war ich mal der Peter Franz und mein Vater der Peter Leopold. Und Schmidt, den Schmidt in Hamburg schreibt man ja mit DT, zumindest schreibt man mich aus Süddeutschland kommt mit D, aber es ist richtig, es gibt einige.
Aber trotzdem phonetisch, und da muss man gucken, es gibt den berühmten, das wusste ich allerdings auch nicht jetzt in der Vorrecherche, es gibt einen Peter F. Schmidt, einen österreichischen Psychotherapeuten, der sehr bekannt ist. Also der Name, wir haben das auch, wir haben auch in der Redaktion zwei Kollegen, die Jens Meyer heißen und zwei, die Peter Meyer heißen. Und dann ist der eine plötzlich hieß dann auf einmal Jens Meyer Wellmann, obwohl er gar nicht so hieß und so. Also ganz, das haben wir also einmal geklärt. Sie haben in dem Fragebogen, den ich allen zuschicke, gesagt, dass Sie schon mit 17 wussten, dass Sie Unternehmer werden wollen. Wie woher weiß man das mit 17? Weil die meisten wissen ja mit 17 noch nicht mal irgendwie, in welche Richtung sie gehen wollen. Und von Unternehmensgründung hat man ja, glaube ich, außer Christian Lindner wusste das auch so früh. Aber Sie sind jetzt nicht so ein Typ wie Christian Lindner.
Nee, bitte
wieso,
nicht.
Wieso wussten Sie mit 17 schon, dass Sie Unternehmer werden wollen?
Ja, das ist in der Tat so. Es war wahrscheinlich sogar noch früher der Fall. Ich komme aus einer unternehmerischen Familie und ich hatte einen Großvater, der wirklich überhaupt keine Hobbys hatte, sondern immer ein Unternehmen betrieben hat. Und immer, wenn ich von der Schule nach Hause gegangen bin, dann war das immer ein bisschen früher, als es Mittagessen gab, und dann saß ich immer noch eine halbe Stunde bei ihm im Büro und hatte mir erzählt so von schwierigen Zeiten und von Krisen und von Rezessionen und was man machen muss als Unternehmer. Und der ist 92 Jahre alt geworden, ist, glaube ich, bis eine Woche, bevor er gestorben ist, jeden Tag ins Büro gegangen.
Was hat er gemacht? Was hat er für eine Firma?
Er hatte unterschiedliche Dinge gemacht. Er hatte aber zum Schluss Autohäuser betrieben und hat das erste Autohaus 1924 gegründet mit der Marke Wanderer. Die gab es dann nicht mehr nach dem Krieg. Und genau, das hat er betrieben. Und aus der Familie stammt auch noch ein Familienunternehmen, was Häuser hergestellt hat, Glatzhaus, Holzhäuser. Mhm. Die Marke gibt's heute noch, leider nicht mehr im Familienbesitz. Und das gab's auch schon seit 125 Jahren. Und insofern ist es so, ich bin groß geworden in einer Region, wo es lauter diese kleine mittelständische Unternehmen gibt.
Klingt nach Baden-Württemberg.
Genau, wirklich also zwischen Ravensburg und dem Bodensee. Und da ist es natürlich stark verbreitet. Da gibt es solche Unternehmen und meine Familie hat eben so ein Unternehmen. Und es gibt sicher Kinder, die wären da nicht so drauf angesprungen. Bei mir war es der Fall, mich hat es interessiert. Und dementsprechend habe ich dann mit 13 oder 14 mich schon mit solchen Themen beschäftigt.
Und dann mit 17 ein Automobilkalender für Autohäuser gemacht, wo man denkt, hat der Opa nicht gesagt, oder war das eine Idee vom Opa? Oder
haben Sie Nein, gar nicht. Ehrlich gesagt, war es eine Idee von einem Freund, Stefan, mein ältester Schulfreund, der ist heute Kunstprofessor in Saarbrücken, sehr erfolgreich, und hatte aber in Frankfurt eine ganz tolle Werbeagentur, Hauser Lacour, für Corporate Design gegründet. Und der kam eigentlich drauf, weil wir hatten eben diesen Bezug zu Autohäusern, die meiner Familie gehörten. Und dann haben wir gesehen, dass immer so wahnsinnig hässliche Kalender an die Kunden verschenkt wurden. Und dann dachten wir, Mensch, das können wir wesentlich besser. Und haben uns selber rangemacht, haben dann ein bisschen Geld eingesammelt, um so eine 6x6 Zentimeter Kamera zu kaufen. Mhm. So, haben dann Bilder gemacht und haben, wie ich fand, einen tollen Kalender produziert. Das war damals sehr aufwendig. Und hatten auch Bestellungen, aber eben nicht genügend. Ja, wir mussten rechnen, wie viel braucht man. Und das war bitter, dass wir sozusagen das dann nicht zum Erfolg geführt haben. Aber viel dabei gelernt. Mein Vater und wir selber haben ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Aber das ist mir bis heute bewusst. Und bis heute kann ich, wenn ich ein Papier anfasse, Ihnen sagen, wie viel Gramm das hat. Ja, weil Sie dann natürlich gucken müssen, wie gut ist die Qualität und dementsprechend, wie hoch sind die Kosten. Also insofern, das war sozusagen der erste Versuch.
Und das hat Sie eigentlich theoretisch nicht abgeschreckt, aber trotzdem sind Sie dann erstmal ja nicht unternehmerisch tätig geworden. Sie verbessern mich immer bitte, wenn ich Quatsch erzähle, sondern Sie sind ganz normal zu Procter & Gamble gegangen.
Das stimmt, aber ich muss eine Geschichte dazwischen erzählen. Mhm. Ich habe mit einem anderen Freund dann zu Studienzeiten eine kleine Firma gehabt und wir haben eigentlich eine Sache aus USA kopiert, nämlich, dass man als an der Uni ein T-Shirt kaufen kann. Hoodie gab es da noch nicht, aber T-Shirt mit dem Universitätslogo. Mhm. Und wir hatten beide an der Ludwig-Maximilian-Universität in München studiert und haben dort angefragt, ob wir eben die Lizenz erwerben können. Und die war nicht vergeben. Und dann haben wir die für 2 Jahre erworben und da haben das dann auf T-Shirts gedruckt und haben dann 10.000 T-Shirts produziert. So. Und seither weiß ich, wie viel Platz man für 10.000 T-Shirts braucht. Wenn Sie eine Studentenwohnung haben mit 18 Quadratmeter, da ist da nicht mehr viel anderes drin als T-Shirt. Und sind Sie relativ froh, wenn Sie die dann verkauft bekommen. Und das war sozusagen der unternehmerische Schritt in der Studienzeit. Aber das ist richtig, der erste Job war nicht gleich irgendwie Startups, sondern...
Warum nicht, weil man das damals nicht gemacht hat? Oder weil?
Also heute genau ist das so selbstverständlich. Die Welt war damals echt komplizierter, also Geld zu bekommen. Es gab ja gar keine Venture Capital Firma, genau. Also es gab kein Internet. Also all diese Dinge gab es nicht. Insofern war das, lag nicht auf der Hand, war nicht naheliegend. Also das war wirklich ein sehr klassischer Einstieg, muss man sagen, bei Procter & Gamble.
Procter & Gamble, da ging man dann hin, weil das war irgendwie, Sie haben BWL studiert, richtig?
Genau.
Das war dann eine der ersten Adressen, ehrlich gesagt, ne?
Genau, so. Genau. Da war ein harter Auswahlprozess, das war... Sozusagen anders als heute, wo wir um jeden Bewerber kämpfen, gab es da Hunderte und gab es ein Auswahlverfahren. Und das war in der Tat so. Das hatte nicht nur Renommee, sondern da wollte man eigentlich hin, ja.
Wann ging das dann los, dass Sie sich interessiert haben für das, was man, das muss man sagen, das ist die New Economy war. Also Elisa, in der Phase gab es das ja so noch nicht. Nein. Wir reden über das Jahr, wann haben Sie bei Procter angefangen?
96. Anfang 96.
So, also, und dann ging es in die 2000er rein und dann fing das an, dann kam dieses Internet und Sie sind dann als erstes zu Autoscout gegangen. Ja. Was ja wieder hängt, aber nicht mit dem Großvater zusammen.
Ja, das war sehr, sehr lustig. Das hängt überhaupt nicht mit dem Großvater zusammen. Das war ein reiner Zufall. Ich war in der Tat bei Procter & Gamble und 96 gab es Internetfirmen schon in den USA, aber in Deutschland eigentlich nicht. Ja, so. Und wobei man sagen muss, wer liefert was? Wir kommen nachher drauf. Ist 95 online gegangen.
Okay.
Unglaublich früh. Unglaublich früh.
Ich glaube, ehrlich gesagt, das Abendblatt auch. Wir haben vor 2 oder 3 Jahren wenn wir zurückrechnen, 25 Jahre Abendblatt.de gefeiert. Das kann man sich gar nicht
vorstellen.
Das ist
unglaublich.
Das ist unglaublich.
Ja, also okay. Das ist wirklich, wie man heute immer sagen, ja, ihr wart damals online. Also da war niemand online.
Ja.
Und es war so bei Procter & Gamble, war es so, man hatte schon ein E-Mail, sozusagen eine E-Mail-Adresse. Man hatte aber noch keinen Internetanschluss. Außer man arbeitete in der wissenschaftlichen Abteilung bei Procter & Gamble. Und es war immer so, wenn dann der wissenschaftliche Mitarbeiter aus dem Büro ging, der hatte eins neben mir, also der im Fahrbereich, dann habe ich immer gesagt, wenn du in die Mittagspause gehst, gib mir doch dein Passwort, dann kann ich in der Mittagspause mal ins Internet gehen. Also das war 97 sozusagen. Also das war der Zustand, das vergisst man immer schnell. Und dann bin ich in der Tat angesprochen worden über einen Kontakt von dem Gründerteam von der Firma Mastercard. Ja, nicht Autoscout 24, sondern Mastercard. Und das waren 2 bzw. 3 Berater von McKinsey, die sich selbstständig gemacht hatten Ende 98 mit der Idee, Rubrikenmärkte zu machen. Und einer von den 3 ehemaligen McKinsey-Beratern war, bevor er bei McKinsey war, bei Procter & Gamble. Und sagte, okay. Mensch und Skinner, wir brauchen eigentlich jemanden für das Thema Produkt und Marketing von Procter & Gamble, weil da sind die Besten.
Mhm.
So. Und dann hat er über den Kontakt meine Adresse bekommen, wir haben telefoniert. Was der nicht wusste, ist, dass ich familiär schon mal ein Autohaus gekauft hatte und verkauft hatte und eins saniert hatte. Also das wusste er aber gar nicht so. Das Einzige, was er wusste, dass ich eine Freundin in München hatte und ich lebte in Frankfurt und dass ich vielleicht dass das vielleicht eine Motivation wäre, nach München zurückzugehen. So, und dann, dann habe ich mir das angehört und fand das hochspannend. Und habe gesagt, gut, das kann ich mir vorstellen, aber nur, wenn ich sozusagen auch Gesellschafter werden kann. Also da kommt das Unternehmerische.
Da ging es dann los, genau. mit dem Unternehmerischen.
So, und dann haben die gesagt, ja gut, können wir uns vorstellen, musst aber Geld bezahlen und dann können wir uns das vorstellen. So, und dann habe ich das meiner Familie erzählt, dass ich jetzt also nach München gehe und meinem damaligen Vater, meiner damaligen Freundin, der Anwalt war, wenn ich seine Unterstützung haben wollte. Und dann sagt er, okay, also Gebrauchtwagenhandel im Internet, das sind schon mal zwei sehr gute Komponenten. Und dann noch in München, hinterm Ostbahnhof. Also kann man eigentlich nichts Besseres machen? Nach Procter & Gamble kommt da irgendwie nichts. Aber mich hatte es also dieses Internet fasziniert. Ich kannte das Autothema. Und dann bin ich in der Tat nach München und zu dieser Firma Mastercar. Und damals gab es fast keine Venture Capital Firma. Und man war eben auf der Suche nach Geld. Und dann gab es eben einen Investor, Otto Beisheim, der hatte in sowas Ähnliches investiert, nämlich in Immobilien Scout 24, eine Plattform von Arndt Kwiatkowski sozusagen ins Leben gerufen in Berlin. Und hat gesagt, Mensch, ich gebe euch auch Geld, aber nur, wenn ihr die Firma umbenennt, weil ich will da also sozusagen so ein Markendach machen und ihr müsst es dann umbenennen, Autoscout 24. Insofern haben wir dann, nachdem ich dabei war, ich bin dann 1999 eingestiegen, haben wir Ende 99 den Firmennamen sozusagen gewechselt in Autoscout 24. Und vielleicht das noch gesagt, ich habe dann bin dann auch Gesellschafter geworden. Und das hat mich auch geprägt, auch mein Verhältnis zu Banken. Weil ich habe dann gesagt, nein, ich möchte ja nicht meine Familie reinziehen. Ja, die haben gesagt, gib mir ein bisschen Geld, dann kannst du da also Anteile kaufen. Dann habe ich gesagt, nee, also das, wer weiß, wo Internet hingeht und überhaupt. Ich kriege das schon selber hin und habe dann also Banken gefragt, ob sie mir einen Kredit geben, dass ich da Anteile kaufen kann. So. Und das war eine echte Lebenserfahrung, weil ich habe mit 7 Banken gesprochen und genau keine hat mir Geld gegeben. Wow. So. Und dann haben die immer gesagt, naja, wir würden ihnen Geld geben, wenn sie sicher, also wir reden über 200.000 Mark. Und dann haben die immer gesagt, naja, wir würden ihnen das Geld geben, wenn sie Sicherheiten über diesen Betrag hätten. Dann sage ich, ich verstehe das Geschäftsmodell gar nicht. Wenn ich das hätte, dann würde ich überhaupt nicht sie fragen. Also ich meine, das ist hier der Witz dabei. Aber also Fakt war auch meine Hausbank, ich war bei der Bayerischen Hypobank, hieß die damals und so. Und die haben alle gesagt, also nee. Dann sage ich, ich habe ein bisschen gearbeitet, ein bisschen was gespart. Also keiner hat mir Geld gegeben, um es kurz zu machen. Und dann hätte ich das nicht gemacht. Und dann war es so, dass Otto Beisheim, der kurz davor war zu investieren, der hat dann seinen Treasury Manager angerufen und hat gesagt, der kümmert sich, gehen Sie mal zu dem. Und dann hat der, dann habe ich den gesprochen, dann hat er gesagt, nee, jetzt rufen Sie die Nummer an bei der Deutschen Bank in Tuttlingen, werde ich nicht vergessen. Und die geben ihnen das Geld. Dann sage ich, aber ich war schon bei der Deutschen Bank, die haben ja auch keinen Kredit gegeben. Sage, doch, weil wir haben da so viel, dass die Angst hätten, wir würden das abziehen. Und dann, also, und so kam das dann, dass ich dann einen Kredit dort bekommen habe. Ja. Aber insofern habe ich ihn gesehen zum Thema, wie schwer es ist, Unternehmer zu werden, Ende der 90er Jahre, also irgendwo 200.000 Mark zu bekommen für ein Internetunternehmen, war faktisch unmöglich.
Was hat Ihr Opa damals gesagt? Sie haben ja wahrscheinlich ihm dann mit ihm darüber gesprochen und gesagt, Opa, ich gehe jetzt auch wieder in das Business mit Autos. Hat der gesehen, dass das ein großer Markt werden würde? Wahrscheinlich ja.
Nee, der war leider schon verstorben. Ach so, sozusagen. Okay. Der war verstorben. So meine Eltern haben gesagt, wenn du meinst, mach das. Aber so richtig gesehen, ehrlich gesagt, hat das keiner. Ja. Das sieht man ja an vielen, die dann sogar deinvestiert haben. Ja, Krone und Jahr, die hatten in eine Firma investiert. Das ist auch unvergessen. Die hieß Faircar, zusammen mit der Dekra. Und dann haben wir die übernommen, das war die Nummer 3 im Markt und dann konnte man aussuchen, ob man Anteile bekommt an Autoscout oder Geld, sehr wenig Geld, muss man sagen. Und dann hat die Dekra, weil die keine Gewinne machen dürfen, gesagt, wir nehmen mal die Anteile, mit dem Geld können wir nichts machen. Und Krone und Jahr hat damals gesagt, bloß nicht, das ist Internet, gebt uns mal das Geld. Ja. Und die Geschichte hat gezeigt, Dekra war dann substanzielle Gesellschaft bei Autoscout und hat dann beim Verkauf an die Deutsche Telekom sehr stark davon profitiert. Aber man wusste es eben nicht. Ja, der Blick drauf, vor allem natürlich nach dem Platzen der Bubble, was dann kam in 2000, war natürlich schwierig.
Genau. Und wenn man heute guckt, also damals musste man erklären, Immobilien-Scout 24, heute ist das sozusagen, ohne, findest du eigentlich gar keine Wohnung mehr in Hamburg, schon gar nicht. Um mal einen Sprung zu machen, damit wir nicht zu viel Zeit, weil das ist total interessant, aber wir müssen ja vor allen Dingen auf Wer liefert was gucken und diese unglaubliche Geschichte. Dann sind Sie von dort zu eBay gegangen. Warum?
eBay war in Europa und hatte natürlich sein ganz klassisches Geschäft, hatte aber gerade angefangen, sogenannte Classifieds-Geschäfte zu kaufen. Unter anderem Mobile in Hamburg. Tolles Hamburger Unternehmen, fantastisch unterwegs und hatte mehrere dieser Unternehmen gekauft, Marktplatz in Holland und so. Und hat gesagt, Menschenskinder, jetzt haben wir das gekauft, aber irgendwie verstehen wir gar nicht, wie man das managt, weil irgendwie, wir haben ein ganz anderes Geschäft. So. Und haben mich dann gefragt, ob ich da Interesse hätte. Und dann habe ich damals schon gesagt, ich war irgendwie 6-7 Jahre Unternehmer. Ich bin wahrscheinlich schwer resozialisierbar. Ja, so. Und haben die gesagt, das kriegen wir hin. Und dann bin ich nach Berlin. Man hat dann Mobile umgezogen von Hamburg nach Berlin. Und wir haben in der Zeit noch weitere Classifieds-Geschäfte gekauft in Dänemark, DBA und andere. So, und da war ich im Management-Team, war auch CEO von Mobile und habe dann sozusagen das Classifieds-Geschäft betrieben. In der Zeit ist auch eBay-Kleinanzeigen entstanden. So. Also insofern war das gerade upcoming und eBay hat den richtigen Schritt gemacht, indem sie eben in ganz Europa solche Geschäfte gekauft haben. Eben auch tolle Firma Mobile. Und das hat natürlich wahnsinnig Spaß gemacht, weil ich wusste so ungefähr, wie es geht, aus der Autoscout-Zeit, habe aber viel Neues gelernt, habe eben bei einem Silicon Valley-Unternehmen gearbeitet, war viel in San Jose, wo das Headquarter ist, im Silicon Valley von eBay und habe persönlich dann nochmal unglaublich gelernt, wie Unternehmen auch gekauft werden, wie sie gemanagt werden. Also insofern war das für mich nochmal eine extreme Erfahrungskurve, auch wenn sie natürlich nicht ganz so unternehmerischer war.
Weil sie wieder jetzt angestellter Manager
war. Ich war angestellter Manager, da bekommt man natürlich Anteile und Aktien. Aber man ist natürlich beim Erfolg entkoppelter, ja.
Also das stimmt.
Es gab mal ein Jahr, wo wir nicht so gut waren, da war PayPal, das gehörte damals zu eBay, wahnsinnig erfolgreich. Da waren wir irgendwie alle erfolgreich, obwohl wir vielleicht gar nicht so gut waren. Und manchmal war es umgekehrt. Aber es war eben die Phase in meinem Leben, wo ich wirklich gelernt habe, Unternehmen groß wachsen zu lassen. So. Aber man muss fairerweise sagen, Autoscout24 würde ich wahrscheinlich bis heute machen, das ist heute ein Milliardenunternehmen, wenn nicht Otto Beisheim, der damals die absolute Mehrheit hatte, es verkauft hat an die Telekom. Ja, so kam das überhaupt. Aber das war der Schritt und heute bin ich natürlich sehr dankbar für die 4 Jahre bei eBay, wo ich enorm viel gelernt habe.
Und dann wäre es eigentlich nur sozusagen logisch gewesen, wenn Sie von eBay zu Wer liefert was, ne? Das wäre sozusagen der eine Plattform für direkte Kunden, also Privatkunden, das andere dann zu Geschäftskunden.
Genau.
Und dann haben sie aber einen Zwischenstrip gemacht, den ich auch deshalb so lustig finde, weil Andreas Arntzen demnächst hier in diesem Podcast auch ist. Wir reden über Parship und sie sind zu Parship gewechselt und sie haben in dem Fragebogen geschrieben, und da müssen sie gleich mal sagen, das hatte dann in ihrem Umfeld etwas Anrüchiges.
Ja.
Also
ja.
Parship, Partnervermittlung, ist an sich nichts Anrüchiges.
Oder ja, aber so wie Sie sagen, genau, so ist es heute. Heute ist es total Mainstream. Also ich meine, damals war das wirklich anders. Und wenn Sie jetzt Andreas Arntzen, er ist ja sozusagen der Begründer von Parship, können Sie mal fragen, wie es noch früher war. Aber es war in der Tat so. Also mich hat das Thema wahnsinnig gereizt, weil ich gesagt habe, das Thema Versiegelung der Gesellschaft ist ein hochrelevantes gesellschaftliches Thema. Jetzt gibt's da sozusagen eine Digitalplattform, die das löst. Das ist doch fantastisch, ja. Als ich gefragt wurde, habe ich natürlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich der ideale Kandidat bin. Ich war damals verheiratet und hatte 3 Kinder. Und da ist man jetzt, sage ich mal, nicht mehr ganz so routiniert, was das Dating anbelangt. Aber ich fand das Thema wahnsinnig interessant, wahnsinnig wichtig. Aber es war in der Tat so, dass ich ganz oft die Situation hatte, wenn ich irgendwie bei einer Abendgesellschaft erzählt habe, was ich mache, dann war erstmal betroffenes Schweigen. Und dann war es ganz oft so, dass nach dem Essen irgendjemand zu mir kam und sagte, du, ich wollte es jetzt hier am Tisch nicht sagen, aber hier meine Partnerin, die du heute Abend gesehen hast, oder mein Partner, habe ich natürlich über Parship kennengelernt.
Okay.
Ja. Aber man hat das damals nicht offen erzählt. Und ich erzähle das gerne, meine Schwiegermutter hat damals immer, sie lebt in München und hat dann eigentlich immer erzählt, dass ich für Hans von Holzbrink arbeite und so und also im Verlagsumfeld, was ja auch stimmte, was absolut richtig war. Und dann gab es aber, das findet man bis heute im Netz, wir hatten natürlich bei Parship, jede Woche hat man bei Parship große Artikel in Zeitungen und der allergrößte Artikel war mit einem riesen Konterfei von mir in der Süddeutschen Zeitung mit der Überschrift Der Kuppler der Nation. Und dann war das Thema irgendwie durch, ja, dann war man für das Thema gesetzt, aber das ist eine großartige Plattform bis heute, die haben das auch toll weiterentwickelt, aber es war in der Tat so, das hatte so einen Beigeschmack, den es heute nicht mehr hat. Heute ist es ein Mainstream.
Und Und wie kommt man dann sozusagen von dieser, vom Kuppler der Nation wieder auf eine Plattform, ein Unternehmen, was erstens sehr, sehr alt ist, 1932 gegründet, also das Gegenteil von einem digitalen Unternehmen, das im Vergleich zu Parship dann auch eher irgendwie erstmal spröde daherkommt. Da geht es darum, dass Geschäftsfirmen sich gegenseitig Dinge verkaufen. Am Ende sowas ist wie so ein Verlag, der ja auch, als sie dann dahingegangen sind, war klar, dieser Verlag steht vor riesigen Herausforderungen. Wer weiß, wie es ausgeht. Wie sind Sie auf die gekommen und wieso fanden Sie das interessant? Wer, und dann noch der Name, wer liefert was? Du denkst, ja.
Ja. Also ich bin angesprochen worden von Investoren, die dieses Unternehmen gekauft haben. Und das kam, weil ich eben einen Mentor hatte in meinem ersten Beruf sozusagen bei Procter & Gamble, Frank Birkel, und der wurde angesprochen und hat gesagt, ich kenne ja jemanden, der zumindest so ein bisschen, der viel Internet gemacht hat und auch Marktplätze versteht für alles Mögliche, von Autos über kleinteilige Dinge bis zu Beziehungen. Vielleicht kann der auch B2B. Und dann haben die mich angesprochen. Und meine erste Reaktion war in der Tat, wer liefert was? Gibt's die noch? Ja, ja. Weil ich kannte die natürlich vom Namen, aber mir war nicht bewusst, dass die Firma den Schritt ins Digitale überhaupt geschafft hatte.
Muss man nochmal einmal für die, die das nicht kennen, wer liefert was? Die Idee war einfach, eine Plattform zu finden, früher analog, für was?
Also, die Idee war wirklich alt. Eigentlich war sie ursprünglich mal entstanden in der Leipziger Messe, im Rahmen der Leipziger Messe. Ja, deshalb die Unternehmung 1932 in Leipzig gegründet, mit dem Namen Wer liefert was? Fragezeichen. Also da war man schon relativ progressiv, das als Brand zu nehmen. Und es war ein Nachschlagewerk, wo ich Dinge finde. Und zwar wirklich primär B2B, damals auch schon ein bisschen B2C, aber wenn ich eine Maschine kaufe, wenn ich Reifen kaufe, Schrauben, einen Friseurstuhl, also alles, was es eben gab, die verrücktesten Dinge. Es war ein Nachschlagewerk.
Ein
Buch. Und also sind herzlich eingeladen, demnächst mal zu uns ins Büro zu kommen, das ist hier um die Ecke. Ich habe nämlich diese Bücher im Laufe der Jahre ersteigert, und zwar weltweit, und habe inzwischen auch die Erstausgabe. Es ist ein blaues Buch. Dort war am Anfang einbändig, zum Schluss vierbändig, sehr früh schon mehrsprachig, ja, in den 50er Jahren schon vier Sprachen erschienen. Warum? Weil man eben dem Einkäufer eine Möglichkeit geben wollte, wenn er irgendwo saß, wenn er schon sagte, jetzt brauche ich was ganz Spezielles, irgendeine spezielle Fräse oder eine Metallsägemaschine, eine große und so weiter, oder eine Papierpresse, wo finde ich die? Und dann konnte ich nachschlagen. In den Anfangsbüchern ist auch noch eine Postkarte drin, ist noch nicht frankiert, aber sie ist drin, dass ich gar nicht mehr viel schreiben muss und sagen muss, ich interessiere mich für Folgendes und so weiter. Also, so sind wir entstanden, und wenn man so möchte, ist die Ursprungsidee bis heute gültig. Wir bringen also Anbieter und Nachfrager im B2B, also Geschäft-zu-Geschäftsbeziehung, die bringen wir zusammen. Das war immer die Idee dieser Firma, das machen wir bis heute. Und das haben wir eben jahrzehntelang über Bücher gemacht. Man muss sagen, die Firma in Leipzig gegründet, dann kam der Zweite Weltkrieg und dann wurde der Verlag in beiden Deutschlands neu begründet. So, man hat dann Wer liefert was Westdeutschland in Hamburg neu eröffnet, und es gab aber auch weiterhin Wer liefert was in Ostdeutschland. Da ist sogar das Buch nach dem Krieg früher erschienen, weil da noch die Druckmaschinen standen. So, dieses Buch immer produziert, das war die Idee. Und ist sie bis heute. So, und als ich angesprochen wurde, wurde die Unternehmung gerade übernommen von zwei Private Equity Unternehmen, die dann gesagt haben, jetzt müssen wir daraus eine richtige Internetfirma bauen und jetzt suchen wir jemanden, der zum einen darauf Lust hat, das vielleicht auch kann oder hoffentlich auch kann, und der auch bereit ist, unternehmerisch einzusteigen, heißt Geld zu investieren und zu sagen, ich glaube daran und gehe da voll mit ins Risiko. Und das war natürlich bei mir, wenn man so möchte, der Triggerpunkt. Ja, ich war bei Parship, ich fand das ein tolles Unternehmen, aber ich war natürlich angestellter Manager. Es war nicht meine Firma, ich hatte sie nie gegründet und war auch nicht Gesellschafter. Und hier nochmal die Chance zu bekommen, einen Turnaround hinzubekommen, einen Umbau einer Firma zu machen, plus selber Unternehmer zu sein, das war natürlich eine Riesenchance. Trotzdem hat es ein bisschen gedauert, weil natürlich die immer gesagt haben, naja, wer liefert was und so, alles ganz toll. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kann ich mir das ja mal anschauen. Und dann haben die schon gesagt, ja, schwierig, das wollen wir eigentlich eher nicht. Lass uns mal am Flughafen treffen, lass uns mal in München treffen, aber jetzt nicht vor Ort hier im Normannenweg, weil sie schon wussten, wenn ich da vor Ort gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht.
Warum nicht?
Naja, weil das natürlich die Anmutung war, das war das alte Verlagsgebäude im Normannenweg. Das war jetzt schon eine spezielle Gegend. Das Haus war in gutem Zustand, aber war aus den 50er Jahren und fühlte sich eben an wie eine Behörde und in keinster Weise wie eine Digitalfirma.
Wie viele Mitarbeiter damals? Vor 12 Jahren ist es gewesen?
Ja, 135 Mitarbeiter.
Okay.
Genau.
So. Und das heißt, Sie waren nie da, sondern Sie haben dann irgendwann mal den Vertrag unterschrieben und als Sie dann das erste Mal da waren, haben Sie was gedacht?
Wow. Wow. Hättest du vielleicht doch auf die Freunde hören sollen, die gesagt haben, mach's nicht. Ja. Weil es sich natürlich wirklich wie ein Verlag anfühlte. Und ja schon die Frage ist, ist man selber in der Lage, das zu verändern?
Mhm. Aber so. Da waren Sie von überzeugt. Die Idee war zu sagen, war die Idee von Anfang an, wir müssen erstmal dem Unternehmen anderen Namen geben, ohne diese Marke ganz aufzugeben und wir müssen natürlich europäisch und dann können wir dazu und dann vielleicht noch größer denken.
Ja, also die Idee war schon immer groß zu denken, schon zu sagen, wir machen daraus ein europäisches Internetunternehmen, vielleicht auch unter einer anderen Marke, aber es war ja auch viel da. Ja, meine Motivation dort einzusteigen war ja schon, dass ich gesagt habe, im Kern ist es ein tolles Unternehmen. Ja, und im Kern, wir hatten Kunden, wir waren profitabel. Wir hatten natürlich sinkende Nutzerzahlen. Wir hatten sozusagen...
Genau,
ganz klassische Situation. Genau. Aber die Substanz war da. Und ich wusste ja, wie hart es ist, von meiner Autoscout24-Zeit bei Null anzufangen. Mhm. Ja, weil sie können das tollste Produkt haben, wenn sie keine Kunden haben, ist es ziemlich hart, die ersten zu bekommen. Und drum, das war ja meine Motivation. Ich habe gesagt, ein toller Markt, der nicht digitalisiert ist. Eine tolle Marke, die zwar sehr verstaubt ist, aber eine hohe Anerkennung hatte. Ich habe natürlich viele Leute gefragt, die alle gesagt haben, oh, war früher ganz toll. Und natürlich schon eine Struktur, 130 Mitarbeiter, Kunden, teilweise jahrzehntelange Kunden, also treue Kunden. Insofern war natürlich Substanz da und nicht bei Null. Und das macht natürlich schon was aus. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn Sie Substanz haben, wissen Sie selber von Verlagen, diese zu ändern.
Schwierig.
Ist natürlich enorm schwierig. Ja, das ist wirklich so. Und bei mir kam noch hinzu, ich wohnte damals noch selber mit der Familie in Berlin und hatte eine Wohnung in Hamburg. Und dann war schon die Frage, hatte ich auch mit meiner Familie lange besprochen, wenn man das macht, dann ziehen wir um, weil das dauert länger. Das ist nicht eine Sache, die man 2-3 Jahre macht. Und eine Überlegung war natürlich, zieht man das Unternehmen vielleicht nach Berlin um? Mhm. Und als ich dann vor Ort war, habe ich gesehen, da ist viel Substanz da, wir sollten das nicht tun. Und die Investoren haben dann gesagt, willst du den Verlag nicht umziehen, so wie es Springer damals gemacht hat? Wäre doch eine gute Idee, dann kannst du auf der grünen Wiese noch anfangen. Dann sage ich, nein, dann gefährden wir das bestehende Geschäft. Mhm. Und es sind ja auch ganz tolle Mitarbeiter da. Also wir können da auf was aufbauen, aber die Veränderungswiderstände waren natürlich enorm.
Und das ist jetzt interessant, Sie haben damals mit 130 Mitarbeitern angefangen, viele Verlage, die sind heute auch noch da, denen geht es heute auch noch gut, aber die Mitarbeiterzahl ist deutlich reduziert. Mhm. So, wie ist es bei Ihnen?
Wir wachsen mitarbeitermäßig stark, wir haben knapp 500 Mitarbeiter inzwischen und es liegt natürlich zum einen daran, dass wir neben der Plattform Wer liefert was vor 6 Jahren eine zweite Plattform gekauft haben, in Paris beheimatet, das ist die Plattform Europages, die faktisch identisch ist wie Wer liefert was, eben nur in Europa und eben nicht in Deutschland. Insofern haben wir den Marktführer in Deutschland. Auf der einen Seite den Markt für Europa, eben in Europages. Insofern sind an dem Standort natürlich Mitarbeiter zugekommen. Wir haben inzwischen 100 Mitarbeiter in Paris. Und wir sind aber auch hier gewachsen, ja, weil wir natürlich enorm, insbesondere im Bereich Produktmanagement und IT und Engineering, also Softwareentwicklung, enorm viele Mitarbeiter eingestellt haben.
Und das Prinzip ist aber eigentlich immer noch dasselbe, nur ohne die Bücher, kann man das sagen?
Genau, ja. Das Prinzip ist dasselbe. Ich muss sagen, die Firma war natürlich schon online, ich hatte ja vorhin gesagt, 1995, aber sie hätte faktisch eben es nicht geschafft, die Erfahrung und die Anwendung, die man im Buch hatte, toll im Internet darzustellen. Und jetzt ist es in der Tat so, Wir sind immer noch dabei zu matchen, nämlich Anbieter und Nachfrager. Die große Herausforderung, die wir im Moment haben und warum man eben auch oft viele Leute braucht, ist, dass bisher und in der Vergangenheit waren wir eigentlich sehr stark immer noch eine Firmensuche. Das heißt, Sie haben eingegeben Metallspan-Filtermaschine. So konkret, da gibt es ganz viele Marktführer in Deutschland, die finden sie dann bei uns und dann finden sie eine Beschreibung dieser Firma und die hat dann auch ein paar Bilder dabei. So. In Zukunft wollen sie ähnlich wie bei Amazon, wenn sie was suchen, wollen sie die Maschine sehen, sie wollen die Kilowattzahl sehen, sie wollen vielleicht noch ein Video davon sehen. So.
Und ich will sie am besten gleich bestellen und nicht noch irgendwo anders drauf.
Genau, das hört sich wahnsinnig einfach an. Das ist im Consumer-Bereich ganz einfach. Mhm. Sie können, wenn sie einen Shop anbinden an Zalando oder About You, dann können Sie einfach die Daten einspielen, weil die Daten so standardisiert sind. Das ist natürlich beim Maschinenbau anders. So. Und das ist auch die Chance für uns. Ja. Wir sind die Einzigen, die wirklich diese Daten heute einsammeln. Das ist sehr aufwendig. Da sind wir auch noch nicht da, wo wir mal sein wollen. Aber wir haben natürlich schon 1 Million Produktdaten drin. Es soll noch viel mehr werden. Aber die Idee ist wirklich, in den nächsten 2 bis 3 Jahren eine selbe Erfahrung online für Sie bereitzustellen, wie Sie es heute im Consumer-Bereich gewohnt sind, bis hin zu einem Kaufknopf, wo Sie dann vielleicht auch das eine oder andere kaufen können. Aber das ist natürlich noch ein harter und schwerer Weg, aber das haben wir uns vorgenommen und das macht es so aufwendig. Und deshalb haben wir natürlich auch sehr viele Mitarbeiter.
Und dafür haben Sie dann auch Alibaba gebraucht, weil das ist ja jetzt der nächste große, das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen, nein, das ist natürlich nicht, das hat schon für Aufsehen gesorgt, aber im Verhältnis zum Einstieg Costcos am Hamburger Hafen ist praktisch ihre ist im Schatten gesegelt oder so. Aber Alibaba, weiß man, ist der große chinesische Internetkonzern. Jack Ma, Gründer, irgendwie riesig, riesig, riesig groß. Und mir war das auch gar nicht bewusst, dass die Ende vergangenen Jahres?
Ja, im November.
Im November bei Ihnen eingestiegen sind. Erste Frage, wie ist dann Jack Ma oder wie sind seine Leute auf Sie aufmerksam geworden oder umgekehrt? Wie passiert sowas?
Ja, kann ich gleich was zu sagen, aber ich muss natürlich auf diese Bemerkung noch kurz eingehen zum Hamburger Hafen und dem Einstieg bei uns. Und ich will uns gar nicht größenmäßig mit dem Hamburger Hafen vergleichen. Trotzdem sagt das sehr viel über den Blick der Stadt Hamburg auf die eigene Wirtschaftsleistung aus, weil man natürlich immer noch täglich 9-mal über den Hafen liest und wenn es gut läuft, 1-mal über die Internetbranche, obwohl es natürlich fantastische Internetunternehmen wie Parship und andere in der Stadt gibt. Und auch vielleicht in der Zukunftsperspektive. Ich will überhaupt nicht sagen, dass der Einstieg von Chinesen im Hamburger Hafen nicht wichtig ist, aber ich glaube, wenn wir uns in 50 Jahren unterhalten, dann ist der Einstieg von chinesischen Investoren in Internetfirmen bedeutend wichtiger, auch wenn es heute nicht so zu sein scheint.
Es war, glaube ich, auch mehr so ein, es passte in diese ganze Auseinandersetzung in der Bundesregierung. Total. Es passte dazu, dass mit Olaf Scholz, der ehemalige Bürgermeister, das eingeführt hat. Und dann ging es ja um die Infrastruktur. Lebenswichtige Infrastruktur. Ja. Wo man sagen muss, kleinstes Container-Terminal und davon 25% am Ende. Aber gut, bei Ihnen.
Genau.
Alibaba, wie sind Sie? Wie ruft, klingelt das Telefon? Hallo? Herr Ma möchte mal mit Ihnen sprechen. Nee, Herr Ma wahrscheinlich nicht. Oder doch?
Nee, also es war nicht ganz so, aber es geht in die Richtung. Sie werden es wirklich nicht glauben. Wir haben natürlich, vielleicht das zum Hintergrund, wir hatten eben vor 11 Jahren die Unternehmung gekauft. Vor 6 Jahren gab es einen Wechsel schon mal beim Hauptgesellschafter. Mhm. Da haben dann Schweizer Investoren ins Unternehmen investiert. Und mir war klar, dass für das, was wir vorhaben, nämlich einen europäischen Champion aufzubauen, wir einen Partner brauchen, der langfristig drauf schaut, der auch nochmal bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen. Weil wir haben davor unser gesamtes Wachstum aus dem eigenen Cashflow finanziert. Das heißt, wir haben keine einzigen Euro irgendwie nochmal zusätzlich rein, sondern wir haben das, was wir erwirtschaftet haben, haben wir alles reinvestiert. Mhm. Aber das hat natürlich unsere Wachstumsgeschwindigkeit determiniert. Ja? Mhm. Also, wenn sie halt nicht mehr haben. So.
Klar.
So, mir war klar, dass natürlich der Wettbewerb in Europa zunimmt und dass andere Spiele reinkommen und dass wir uns beeilen müssen und dafür schneller sein müssen. So. Und deshalb eben auch andere Investitionssumme brauchen und auch einen Partner brauchen, der unser Geschäft noch besser versteht. So. Und von dem wir idealerweise nicht nur Geld bekommen, sondern auch Know-how. Mhm. So. Und ich war selber vor 8 Jahren schon mal in China und bei Alibaba, da hatten die aber also in keinster Weise Interesse. Die haben mich zwar irgendwie empfangen und ein warmes Mittagessen gegeben und einmal rumgeführt, gesagt, Dankeschön, wir melden uns. So. Und dann nie wieder was gehört. Und vor 1,5 Jahren sind wir selber auf die Suche gegangen nach potenziellen Partnern, auch in Europa, primär in Europa, ehrlich gesagt. Ich habe mit vielen gesprochen. Dann war es in der Tat so, man glaubt es kaum. Also es ist, wir hatten die zwar auch mal angesprochen, haben die aber gleich abgesagt. Und dann hat sich Alibaba bei uns gemeldet und zwar über LinkedIn. Okay. Also es hat nicht Check mal angerufen, aber fast.
Fast. Und dann geht dann ist es ja so eine Sache, dann kann man sich ja schnell einig werden mit denen, aber das bedeutet in Deutschland ja auch, sie brauchten natürlich. Ist das natürlich eine Genehmigung, eine spezielle Genehmigung des der Wirtschaftsbehörde, des Wirtschaftsministeriums? Ja. Wer schaltet sich da alles ein?
Also es ist wirklich in der Tat so, man braucht die Genehmigung, wobei sie sagen, man kann sich schnell einig werden. Das war 2022 und wir haben dann zuerst eine Absage bekommen und zwar nicht wegen uns als Firma, sondern weil Alibaba hier vor Ort war und dann ehrlich gesagt ziemlich überrascht war, um nicht zu sagen fast entsetzt war, über den Umstand, dass die Energiekrise so zugeschlagen hat. Ja, okay. Also es war Mitte September 2022 und einige Vertreter, auch aus dem Vorstand von Alibaba, waren erstmalig in Deutschland. Ich hatte ein Abendessen, unvergessen, hier vorne am Jungfernstieg. Dann zog da eine Demo vorbei gegen die hohen Energiepreise und dann ging noch am Rathaus vorbei. Das war nicht beleuchtet, Sie erinnern sich, weil man Energie gespart hat. Und dann habe ich erläutert, dass das hier eben in der Energiekrise ist. Und da war man doch extrem überrascht. Man musste zwar das da man selber viele Analysten hat, was vor sich geht. Und dann kam in der Tat erstmal eine Absage, weil sie gesagt haben, ein ganz tolles Unternehmen, wir wollen nach Europa, aber offensichtlich scheint die Krise stärker zu sein als so. Also insofern ging es nicht ganz so schnell, aber ist in der Tat, dann sind wir zusammengekommen 2023 und dann war es in der Tat so, man hat ja wie bei jedem Verkauf, braucht man die Zustimmung des Kartellamts, die haben wir sehr schnell bekommen, weil wir einfach in sehr unterschiedlichen Märkten agieren. Wir haben das für alle Märkte geprüft, aber seit ein paar Jahren braucht man eben auch, wenn der Käufer als Ursprungsland China hat, eine Zustimmung des Wirtschaftsministeriums, was man ja aus gutem Grund auch eingeführt hat, was ich auch gut finde. Und dann hat man sehr kritisch geprüft, ja. Und dann hatten wir Anhörungen beim Wirtschaftsministerium, haben viele Fragen beantwortet, nicht nur aus der Wirtschaft, sondern auch aus dem Verteidigungsministerium, was sich dort einschaltet und eben genau drauf schaut, welche Daten wir haben, was mit Daten passiert, so.
Das ist der Kern, ne? Die Frage ist, welche Daten könnten in chinesische Hände gelangen?
Ja, es ist nicht nur, also Daten ist ein Thema, auch Know-how und eigene Patente, also sozusagen geht Wissen, was wir eben hier in Deutschland haben, aus dem Land raus, gehen Patente weg, aber natürlich Daten. Im Fall bei uns sind es Daten. Und da hat das Ministerium sehr, sehr kritisch und sehr, sehr intensiv auch geprüft, mit dem Ergebnis, dass das genehmigt würde, weil eben wir ein eigenständiges Unternehmen sind und auch bleiben. Ich bin auch weiterhin mit dem Management die Gesellschafter, klar, Minderheitsgesellschafter, aber
Alibaba hat wie viel?
Die absolute Mehrheit.
Also
absolute Mehrheit, aber trotzdem sind wir natürlich noch als Minderheitsgesellschafter drin. Das heißt, wir sind jetzt nicht vereinnahmt worden und das heißt, ja, so plus, es gibt natürlich Spielregeln, wo liegen die Daten? Eben hier in Deutschland oder in Europa besser gesagt, eben und nicht in China. Und es ist relativ klar definiert, was eben ausgetauscht werden kann und was nicht. Also insofern, das ist klar. Und wird auch ganz genau nachgehalten, muss man sagen.
Wie ist die Zusammenarbeit mit einem chinesischen Mehrheitsgesellschafter?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich heute Morgen schon von einem Investor bekommen habe, der auch gesagt hat, jetzt sag mal ehrlich, wie es ist. Und ich kann nur sagen, also wir sind seit November jetzt zusammen. Es ist wirklich wahnsinnig angenehm und auch eben sehr lehrreich, ja, weil wir doch unterschiedlich sind. Und aber natürlich auf beiden Seiten ein hohes Wissen da ist. Das heißt, wir haben einen Gesellschafter, der unser Geschäft genauso gut versteht wie wir. Also wir brauchen nicht drüber reden und ich brauche nicht erklären, wieso das eine links rumgeht und rechts rumgeht, sondern es geht wirklich darum dann, was ist eigentlich die gute Lösung dafür? Und was mich sehr positiv überrascht ist eben, dass sie sehr professionell und auch distanziert sind. Ja? Die sagen, ihr macht euer Geschäft, ihr seid in der Verantwortung, wir helfen euch, wo wir können, aber wir können es nicht besser. Die haben auch ganz klar gesagt, wir sind bei euch eingestiegen, weil wir es zuerst selber probiert haben.
Okay.
mit unserer eigenen Plattform und das hat nicht funktioniert oder nicht gut genug funktioniert.
In Europa, was ist das Ziel jetzt? Ist es das Ziel jetzt, dass sozusagen in Europa der Größte zu werden oder geht das Ziel darüber hinaus?
Nein, das ist ganz klar. Unsere ganz klare Vision ist es, einen europäischen Champion aufzubauen für B2B. Mhm. Und zwar mit europäischen mittelständischen Unternehmen. Ja, wir könnten natürlich schnell wachsen, wir könnten jetzt chinesische Unternehmen auf die Plattform nehmen. Das ist überhaupt nicht unsere Intention. Genau. Das würde auch, ehrlich gesagt, europäische Unternehmen abschrecken. Mhm. Das heißt, unsere klare Zielsetzung ist es, mit Wer liefert was und Europages zwei Plattformen zu haben, die sozusagen Marktführer sind für europäische Mittelständler. Mhm. Die Einkäufe kommen natürlich weltweit. Also man muss sagen, bei Wer liefert was sind die primär aus Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber bei Europages ist es heute schon so, dass die Hälfte außerhalb von Europa herkommt. Ja, also wir haben da Zugriffe aus Südamerika, aus China und so weiter. Das heißt, die Einkäufer gehen da drauf, aber die gehen da bewusst drauf, um europäische, bei Europages, und um deutsche Mittelständler bei Wer liefert was zu finden. So, und das ist die Zielsetzung. Aber natürlich die Zielsetzung auch, ganz Europa abzudecken. Deshalb eröffnen wir jetzt auch Büros. Ich bin selber in zwei Wochen in Mailand, wo wir ein Auslandsbüro eröffnen. Dann werden wir dieses Jahr noch in Spanien ein Büro eröffnen, weil wir eben ganz Europa mit Kunden und mit mittelständischen Anbietern abdecken wollen sozusagen.
Sie verdienen dann, also früher ist klar, haben Sie verdient daran, dass Sie die Bücher verkauft haben. Ganz einfach.
Auch.
Heute aber wird natürlich das sein, dass man am Ende dann einen Teil des Deals abhaben möchte.
Ja,
ne?
Das wäre schön. Ist heute nicht so. Bei uns ist so, wie es ein sogenanntes Freemium-Modell. Mhm. Sie können sich kostenlos bei uns anmelden, aber wenn Sie besonders prominent dargestellt werden wollen, dann müssen Sie bezahlen. Sie bezahlen bei uns im Schnitt 3.000 bis 5.000 Euro im Jahr als mittelständisches Unternehmen und davon leben wir. Davon
also klassische Werbung eigentlich.
Wenn man so möchte. Ja, wir nennen es Mitgliedschaft oder es ist eine Art von Membership-Fee.
So wie bei Statista, da war so ähnlich.
Genau. Ziemlich ähnlich.
Aber Ihr Ziel ist schon, das noch weiter zu entwickeln und dann eher so eine Art Amazon oder eBay zu sein.
Absolut. Diese Zielsetzung ist, weiterzuentwickeln und beides zu haben. Ja, zu sagen, man hat auch ein Provisionsmodell dahingehend, dass wenn man online kauft, dass man dann wie bei eBay oder Amazon eine Provision bekommt. Aber unser Kerngeschäft ist nach wie vor die Art von Mitgliedschaft sozusagen. Weil wir natürlich schon auch Kunden haben, da werden wir auch in 5 oder 10 Jahren keine Produkte online verkaufen. Mhm. Das muss man klar sagen. Und wenn selber aus einer Autoscout24-Welt kommt, weiß ich ja, das Thema Autoverkauf online, wirklich der Kauf, da sind wir jetzt so langsam dabei. 2024, wir sind gestartet 98. Mhm. Also hat es 25 Jahre gedauert und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass Sie die ersten Plattformen, wo Sie wirklich kaufen mit dem Klick. So lange dauert es hoffentlich beim Maschinenbau nicht, aber wir haben schon auch Industrien, die sagen, wir wollen nicht online verkaufen. Wir wollen weiterhin einfach anbieten und zeigen. Mhm. Aber was wir natürlich schon sind, und wir sind natürlich ein Wettbewerber zu den klassischen Messegesellschaften. Und auf vielen Messen können sie eben auch nicht kaufen. Manche Produkte sind eben auch erklärungsbedürftig. Also insofern, es wird irgendwann eine Mischung sein. Aber ja, wir wollen auch zukünftig als zweiten Einnahmekanal natürlich die Provision beim Verkauf haben.
Haben Sie mal bereut, dass Sie in Hamburg geblieben sind?
Nein, überhaupt nicht.
Gar nicht, ne?
Nein, überhaupt nicht. Also muss man wirklich sagen, das ist, obwohl wir, und da bin ich auch ganz ehrlich, ich komme selber aus Süddeutschland. Mhm. Ich kannte die Stadt wirklich natürlich, oder die Innenstadt sozusagen von Geschäftsbesuchen, aber ich kannte die Wohngegend nicht. Meine Frau kommt auch aus Süddeutschland, wobei, wie wir dann feststellten, kommt die Familie zur Hälfte aus Hamburg und insofern können meine Kinder sagen, ich glaube, man ist Hamburger, wenn man in der 4. Generation oder so ist.
Ja, das ist eine ganz komplizierte, da kann ich Ihnen nur aus alter Erfahrung sagen, obwohl ich meine Familie so weit zurückreicht, es hängt dann auch davon ab, wo in Hamburg sie leben, wo die Familie aufgewachsen ist. Also das ist, da ist diese Stadt ein bisschen irre, finde ich.
Ja, genau, aber ich bin sozusagen wirklich richtig zugezogen, ich habe keine Wurzeln, aber zumindest hat der Urgroßvater meiner Frau, der Kunsthalle, schon Bilder gestiftet. Also insofern, da gibt es eine Bindung. Und die Kinder und die Familie fühlen sich sehr wohl. Meine Frau ist hier ebenfalls berufstätig und sehr engagiert in vielen Themen.
Und der Standort scheint ja dann, wenn Sie hier sind, wenn Statista hier ist, wenn mit der OMR die größte Digitalmesse kommt, wenn viele Firmen wie Facebook und so weiter hier ihre Zentralen haben, dann muss ja schon was dran sein, dass man offensichtlich die Leute, die Sie brauchen, gut nach Hamburg bekommt, dass die sich hier ganz wohl fühlen.
Das ist leider nicht so. Man muss leider wirklich sagen, es ist so ein bisschen, so ein bisschen absurd. Als ich zu eBay ging damals, wollte kein Mensch nach Berlin. Das glaubt man heute nicht. Und da haben wir uns immer überlegt, ob wir ein Büro in Hamburg aufmachen. Weil es war nicht möglich, Menschen nach Berlin zu kriegen. Das kann man heute nicht mehr, aber war so. Und bei uns war es so, in sozusagen der ersten Expansionsphase haben wir versucht, alle Mitarbeiter in Hamburg einzustellen. Und das ist uns einfach nicht gelungen. So, und das war der Hauptgrund, warum wir inzwischen ein sehr großes Büro in Berlin haben. Wir hätten lieber alle in Hamburg eingestellt, was natürlich immer einfacher ist. Aber gerade es war vor allem nicht im technischen Bereich möglich. Und ich finde es wahnsinnig bedauerlich, weil die Stadt so wahnsinnig attraktiv ist, man so gut hier leben kann, es so tolle Internetunternehmen hier gibt, aber die Stadt selber das bisher nicht erkannt hat, ja, wie wichtig diese Industrie ist. Und man verweist immer darauf, dass Google das Headquarter hier hat.
So.
Aber das stimmt halt nicht, weil natürlich das Headquarter ist so groß, glaube ich, wie vor 10 Jahren. Mhm. Aber Google hat, ich weiß gar nicht wie viel, aber ich glaube mehrere tausend Mitarbeiter zwischen in Deutschland. Mhm. Und die sind halt alle in Berlin oder München. Das sind die großen Büros. Und das hat man in Hamburg bisher verpasst.
Was hat man da versäumt? Was hat Hamburg, weil tatsächlich in der Wahrnehmung Hamburg ist ja, boah, da haben wir doch, wir haben doch alles hier, guck dir an, ne? Also, da werden solche Firmen wie auch Ihre oder Statista oder, wie gesagt, OMR, About You, das wird dann alles genannt. Otto ja als letztendlich auch ein riesiger Digitalkonzern. Also, da gibt es ja schon was, aber was hat Hamburg da aus Ihrer Sicht versäumt, dass, dann tatsächlich so eine Verlagerung dann in andere Städte stattgefunden hat?
Naja, also es gibt mehrere Themen, aber um mal auf die Kernthemen zu kommen, das erste Thema, was man versäumt hat, ist die Hochschule. Mhm. Ja, das ist natürlich ein Kerntreiber an vielen Standorten in München ganz stark. Internetfirmen wachsen primär über Tech-Mitarbeiter. Mhm. Und wenn man schaut, Google heute beschäftigt hier nur Vertrieb und Marketing, aber nicht die Tech-Abteilung, die ist München, weil es da eben eine Hochschule gibt. Das heißt, sie müssen Lehrstühle schaffen, um junge Talente im Tech-Bereich hier zu haben. Und Menschen, die dann mal hier studieren, ist sehr wahrscheinlich, dass sie hier bleiben, wenn sie die Stadt schön finden. Mhm. Und es gibt genügend Arbeitgeber. Also wir haben 60 Tech-Leute in Berlin eingestellt. Ich hätte die lieber in Hamburg eingestellt. Mhm. So, das ist das Erste. Das Zweite, was sie brauchen, sie müssen natürlich wirklich in der Verwaltung und diese Offenheit für internationales Publikum. Hamburg hat zwar den Hafen, aber ist jetzt eben keine so richtig internationale Stadt geworden. Und das spielt uns vor allem unsere Mitarbeiter zurück. Sie müssen sich vorstellen, wir haben 500 Mitarbeiter aus 42 Nationen. Ich glaube, bei eBay waren wir damals 25 Nationen. Heute haben wir 42 Nationen. Und die lieben das total in Berlin. Da müssen sie eigentlich kein Deutsch sprechen. Das reicht Englisch. Also das heißt, sie haben einen...
Auch in der Verwaltung in Berlin? Nein.
Ne, darüber müssen wir nicht sprechen. Okay, das ist klar. Aber
in der Stadt, okay.
Klar. Aber die Stadt selber funktioniert ist eben.
International, genau.
Genau, sie kriegen Wohnraum relativ leicht. Deshalb, wir haben uns hier schon oft versucht, auch mit der Stadt zu engagieren, dass man eben für solche Menschen, für solche echte Talente, dass man hierher bringt über die Hochschulen, dass man aber natürlich auch Wohnraum schafft, dass man es attraktiv macht, herzukommen. Wenn man mal da ist, dann mag man es und liebt es hier.
Genau.
Man muss nur die Menschen hierher bringen. Und da war eben auch unsere Industrie leider nicht im Fokus. Ja, man redet sehr viel über den Hafen und nochmal, ich mag den Hafen auch und ich halte es für wahnsinnig wichtig. Aber wenn man natürlich nach vorne schaut, und dann sind natürlich Forschungseinrichtungen wichtig. Ja, es ist fantastisch, was da im DESI passiert, aber davon könnten wir halt mehr gebrauchen. Ja, und ich meine, die Würzen sind da. Es gibt so tolle Unternehmen in Hamburg. Es gibt tolle Unternehmen, wie Sie es gesagt haben. Also das Potenzial, würde ich sagen, ist nirgendwo so groß wie in Deutschland wie in Hamburg. Aber man nimmt das noch nie wirklich auf. Ja.
Das ist nochmal zum Schluss, glaube ich. Hoffentlich haben das die richtigen Leute gehört. Ich gehe davon aus. Lieber Schmidt, das war total interessant. Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.